Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Arbeitswelt, ein Podcast der DVZ.
Die schwierige Suche nach Fach- und Nachwuchskräften setzt Logistiker zunehmend unter Druck. Immer öfter bleiben Stellenanzeigen unbeantwortet, was natürlich auch für Mitarbeitende eine enorme zusätzliche Belastung darstellt, wenn fehlende Arbeitskraft über einen längeren Zeitraum hinweg ausgeglichen werden muss. Die Personalsuche ist in den vergangenen Jahren auch deutlich komplexer geworden. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Recruiting-Kanäle, die Unternehmen nutzen können. Allerdings ist nicht jeder Kanal auch für jede Zielgruppe geeignet. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, welche Ansprache auf welchem Kanal die richtige ist. Genau darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des DVZ-Podcasts Arbeitswelt. Mein heutiger Gast ist definitiv Experte, wenn es um die richtige Kommunikation geht. Immerhin hat er mit Meinblick eine eigene Kommunikationsagentur für die Logistikbranche gegründet. Ja, ganz herzlich willkommen bei mir im Studio, Uwe Berndt. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, liebe Amelie, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich habe uns hier gleich zu Beginn mal eine konkrete Zahl mitgebracht, um das Problem so ein bisschen zu verdeutlichen. Und zwar gibt es eine neue Studie von Descartes Systems, in der ganze 76% der Führungskräfte von einem erheblichen Personalmangel in der Logistik sprechen. Wie beunruhigend findest du diese Zahl? Ist das sehr besorgniserregend?
Es ist eine von vielen Zahlen, die sehr besorgniserregend sind. Es gibt ja unterschiedliche Studien, was den Fachkräftemangel betrifft. Die Zahl ist hoch und sie sollte auch Angst machen, weil die Antworten darauf so vielschichtig sind. Es eben nicht die eine gibt, wie wir das lösen können, sondern ganz viele. Insofern finde ich 76% sehr beunruhigend.
Absolut. Die Herausgeber der Studie empfehlen den Unternehmen jetzt, ihre Einstellungsprozesse und Programme zur Arbeitskräftegewinnung und Mitarbeiterbindung weiterzuentwickeln. Ich würde mal sagen, wie so oft gilt auch in diesem Fall, das ist sehr viel leichter gesagt als in der Praxis getan. Von daher ist unser Ziel heute, dass wir mal die verschiedenen analogen und digitalen Recruiting-Kanäle aus zwei unterschiedlichen Perspektiven diskutieren. Und ich bin sehr gespannt, was am Ende unser Fazit sein wird.
Ja, ich auch. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass das Thema mal ein Thema ist. Denn in meiner täglichen Praxis ist es groß und manchmal erscheint es in den Fachmedien eher klein.
Ja, das sehe ich genauso. Von daher, bevor wir in die konkreten Kanäle reingehen, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie deine Arbeit bei Meinblick dann ganz konkret aussieht. Ihr beschäftigt euch ja mit den verschiedensten Kommunikationsaspekten. Ich habe jetzt mal auf eurer Homepage geguckt, da steht was von Public Relations, Social Media Marketing, aber eben auch HR-Kommunikation. Da frage ich mich natürlich, wie oft kommt es denn vor, dass Kundinnen oder Kunden zu dir kommen, weil sie eben Unterstützung im Bereich Recruiting brauchen? Ist das überhaupt ein Thema?
Für uns ist das in den letzten Jahren ein sehr großes Thema geworden. Und es spricht eigentlich keiner so gerne über einen Mangel, wenn etwas fehlt, Leute fehlen, Kunden fehlen, irgendwas anderes fehlt, um einen Job gut machen zu können. Aber das Thema ist groß für uns und ich kann schon beobachten über alle Kunden hinweg, dass der demografische Wandel zuschlägt. Dass der kommt, wissen wir lange. Wie wir darauf reagieren, scheint manchmal so neu zu sein. Und jeden Tag stellen wir uns irgendwie dieselben Fragen. Und wir stellen vor allen Dingen fest, die meisten wissen gar nicht, wie läuft's denn in ihrem Unternehmen mit den Beschäftigten? Wie geht's denen wirklich? Was ist denen wichtig? Worauf legen die Wert? Und gerade das Thema Mitarbeitendenbefragung haben wir viel in letzter Zeit mit ganz unterschiedlichen Kontexten. Wir haben neulich beispielsweise mal vertrauliche Interviews geführt mit gewerblichen Mitarbeitern mit Migrationshintergrund, haben uns mal erklären lassen, auf welchen digitalen Kanälen die unterwegs sind und interne Kommunikation ist ganz wichtig geworden für uns und unser Tun.
Das klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr, sehr spannend. Was ich mir natürlich so ein bisschen auch frage, ist, wie könnt ihr Kunden dann konkret helfen, wenn sie mit einem Problem zu euch kommen? Ich nehme jetzt mal an, da kommt so ein Kunde zu dir und sagt, Uwe, ich brauche ganz dringend mehr Personal, ich bekomme keine Bewerbungen mehr auf meine Stellenanzeigen. Was wären so die ersten Maßnahmen, die du ihm dann empfehlen würdest?
Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied zu dem, wie wir vielleicht vor 5, 10 oder 20 Jahren gearbeitet haben. Wir steigen überhaupt nicht mit Maßnahmen ein. Wir steigen mit einem Sparring ein, mit einer wirklichen Auseinandersetzung. Warum soll denn irgendein Mensch auf dieser Erde in diesem Unternehmen arbeiten, bevor wir uns irgendeine Maßnahme überlegen? Und das führt unsere Kunden meist auch an neuralgische Punkte in ihrem Unternehmen. Denn die Kernfrage lautet ja, mit welchen Botschaften kommuniziere ich? Wenn ich niemanden mehr erreiche, also meine Stellenanzeigen keine Resonanz Resonanz mehr hervorrufen. Dann habe ich vielleicht ein hübsch dekoriertes Schaufenster, habe aber vielleicht in meinem Laden was nicht so schön ist. Und dann haben wir die Portale, auf die Leute schauen. Kununu ist nur eins von vielen. Und da ist dann schon die Frage, kommuniziere ich überhaupt die richtigen Inhalte und kommuniziere ich zielgruppengerecht? Das heißt, bevor wir uns irgendwelche Maßnahmen überlegen, wäre die erste Maßnahme ein Workshop, in dem wir wirklich alles zerlegen und auseinandernehmen, was das Recruiting und die mitarbeitenden Kommunikation angeht.
Es klingt auf jeden Fall schon mal als sehr, sehr komplex und auch sehr umfangreich.
Absolut.
Was müssen HR-Abteilungen denn da heutzutage konkret leisten? Man denkt ja immer, ja, okay, die schreiben dann eine Stellenanzeige, sie posten das irgendwo und damit ist der Job dann erstmal erledigt, bis eine Bewerbung reinkommt. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, muss es aber eigentlich viel umfangreicher gedacht werden. Fängt auch vor allem schon beim Thema Employer Branding an. Also wie läuft das im Unternehmen und ja, wie kommuniziere ich nach innen, aber auch nach außen?
Absolut. Also diese Komplexität ist die eine Dimension. Die andere ist die Rolle von HR im Unternehmen. Wir stellen fest, dass die meisten, ich nenne sie jetzt einfach mal Personalabteilung, aus Managementperspektive Erfüllungsgehilfen sind. Die kümmern sich um Krankmeldungen, die kümmern sich um Urlaubsplanung, die kümmern sich um Arbeitsverträge, um Zeiterfassung, um all diese Themen, sind aber in den seltensten Fällen das, was wir HR-Business-Partner nennen, also so nah ans Top-Management angedockt, dass sie auch eine Beratungsfunktion haben. Und Marke fängt ja bekanntlich wirklich im Inneren des Unternehmens an. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das eine Marke ist, die in Richtung Kunden strahlen soll oder in Richtung Mitarbeitende. Und das erste Ziel oder der erste Job wäre, mal dafür zu sorgen, dass HR-Abteilungen näher ans Management ranrücken und dort auch mitarbeiten können, was die DNA und das Thema Marke angeht. Und das zweite ist das Werkzeug. Also wie und wo kommuniziere ich? Und du hast eben dieses Wort Komplexität benutzt. Und mir geht es mit 57 auch so. Wenn ich Social Media Watchblog anschaue oder andere Portale, werde ich erschlagen von allem Neuen, was da täglich kommt. Und natürlich fragt man sich immer, müssen wir da auch noch hin? Und müssen wir jetzt den Budget-Euro durch 100 teilen, um überall noch stattzufinden? Und die Antwort lautet klar, logisch. Da, wo die Zielgruppe ist, muss die Marke hin. Und ob uns das persönlich gefällt und ob ich jetzt mit 57 der totale Instagram-Freak bin oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist aber oft ein Argument, das ich höre. Ja, ich bin gar nicht so oft auf Facebook unterwegs. Und das klingt trivial, aber in Wahrheit ist es ja so, das passiert im Kopf, ne? Dass ich offen bin für eine Art von Kommunikation oder eben nicht. Und da wünsche ich mir einfach ein größeres Ansehen von HR-Abteilungen aus Managementperspektive und mehr Kompetenzen in den HR-Abteilungen, was Kanäle und Formate angeht.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist nochmal sehr schön deutlich geworden, welche große Rolle so eine HR-Abteilung eigentlich spielt in einem Unternehmen, auch wenn es darum geht, eben die Arbeitgebermarke zu definieren, die bei der Personalsuche dann ja wiederum den entscheidenden Unterschied machen kann. Welche Maßnahmen empfehlt ihr denn euren Kunden jetzt, auch insbesondere zum Beispiel mit dem eher schlechten Ruf der Logistikbranche? Ist das etwas, womit sich gerade Logistikunternehmen dann auch auseinandersetzen müssen? Oder reicht es, wenn man ein paar positive Bewertungen auf Kununu oder ähnlichen Plattformen hat? Was müssen Unternehmen tun?
Ich glaube, das Wichtigste ist, den Bewerberinnen und Bewerbern nichts vorzugaukeln. Also keine Geschichten zu erzählen, die hinterher nicht gehalten werden können. Wir erleben oft, dass in Stellenanzeigen, aber selbst in Bewerbergesprächen den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen wird, auch was Kulturthemen angeht. Und dann haben wir die Situation auf der Halle, dass der Berufskraftfahrer eben doch angebrüllt wird, lad doch deinen Scheiß selber aus beispielsweise. Das war jetzt noch so eine aufgeräumte Art der Kommunikation. Also was ich da teilweise höre oder auch beobachte, hat mit dem, was wir Markenführung oder Employer Branding nennen, überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, Glaubwürdigkeit entsteht vor allen Dingen dadurch, dass die Dinge, die ich in der Anzeige, egal ob die analog oder digital erfolgt oder ein Bewerbungsgespräch, hinterher als Unternehmen auch einhalten kann. Umso wichtiger sind Mitarbeitendenbefragungen, die sagen mir nämlich, wie sie den Laden wirklich finden und ob sie bereit wären, den beispielsweise auch weiterzuempfehlen. Das wäre für uns im Übrigen der erste Schritt. Bevor wir in ein Kommunikationskonzept einsteigen, ist die erste Frage, hast du deine Mitarbeitenden befragt? Das müssen wir uns anschauen und verstehen. Wenn nicht, dann lass uns das bitte tun, denn jede Maßnahme, die ein Ziel erreichen soll, braucht immer eine Absprungbasis. Ohne die kann ich einfach nichts verändern. Ich muss wissen, wo stehe ich.
Ja, Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst, weil es eben nochmal deutlich macht, wie viel eigentlich hinter den Kulissen erstmal passieren muss, bevor man sich mit einer Stellenanzeige zum Beispiel nach außen begibt, um Mitarbeiter anzuwerben. Ne? Denn wenn es im Unternehmen selbst nicht läuft, ist ja auch zu befürchten, dass die Mitarbeiter, die man anwirbt, dann gar nicht langfristig bleiben und man wieder vor dem gleichen Problem steht. Ne?
Absolut. Ein einfaches Beispiel ist, nehmen wir mal so einen typischen Speditionsleiter, der Disponenten sucht, der dann zu seiner Personalabteilung gehen, ich brauche Disponenten dringend für Europa oder für Nahverkehr oder für was auch immer. Und im Grunde genommen die Abläufe und das Konstrukt HR gar nicht kennt und versteht, sondern auch mit bestimmten Erwartungen dahin geht. Und das baut natürlich einen unfassbar großen Druck auf, dass solche Stellen zu besetzen sind. Und da kommt die Betriebswirtschaft ins Spiel. Und da habe ich einfach bis heute nicht begriffen, warum eine Logistik, die so Zahlen fixiert und Prozess getrieben ist, diese Zahl nicht wahrhaben will, dass beispielsweise eine nicht besetzte Stelle im Schnitt 30.000 Euro kostet.
Na, Wahnsinn.
Ich wiederhole das nochmal, 30.000 Euro. Das sind die Recruiting-Kosten, das ist der Produktivitätsverlust, das ist die Einarbeitung, das Onboarding, das will man gescheit machen, dass die Leute nicht innerhalb der Probezeit schon wieder das Weite suchen. Und das leuchtet mir nicht ein, warum diese Zahl nichts auslöst. Das ist nur eine. Das andere ist, wie lange sind Stellen im Schnitt unbesetzt? Da gibt es Vielfalt an Zahlen, aber 135 Tage ist mal so ein Schnitt, den ich kenne. Das heißt ja in der Zeit mehr Belastung für die anderen Kolleginnen und Kollegen. Jemand muss den Job machen. Und dann führt das dort zu Frustration. Dann steigt dort die Wechselwilligkeit. Also diese Komplexität in diesem Thema zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch alle Schichten im Unternehmen.
Ja, ich finde, es klingt tatsächlich wie nach so einem Teufelskreislauf, ne? Gerade jetzt auch in Zeiten des Fachkräftemangels ist ja leider zu erwarten, dass immer mehr Stellen auch länger unbesetzt bleiben werden. Und da brauchen Unternehmen natürlich eine Lösung. Hinzu kommt, wenn man sich jetzt aktuelle Umfragen anschaut, dass auch immer mehr Arbeitnehmer als jemals zuvor auf der Suche nach einem Job sind oder eben offen für neue Möglichkeiten. Dass gerade junge Menschen eben auch eine gewisse Wechselbereitschaft zeigen, gar nicht mehr allzu lange im gleichen Unternehmen bleiben möchten. Dementsprechend sind ja gerade so Aspekte wie HR dann super entscheidend.
Absolut. Also ich bin ja so ein Methodenfreak. Also bei mir muss alles oder ich freue mich immer, wenn Dinge systematisch und strukturiert sind. Und um sozusagen Herr der Lage zu werden oder Frau der Lage zu werden, empfehlen wir unseren Kunden den Employee Lifecycle. Das ist ein ganz einfaches Modell. Das beginnt im Grunde genommen bei dem, was du beschrieben hast, bei der Frage Marke. Was bin ich? Wie funktioniert meine Arbeitgebermarke? Dann kommt schon die Personalbeschaffung, das Recruiting und dann kommt eigentlich ein ganz wichtiger Prozess, der vielfach en passant mitgemacht wird, das Onboarding. Wie läuft die Integration neuer Kolleginnen und Kollegen ins Unternehmen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, weil dort sozusagen das Versprechen, das der Bewerbungsprozess abgegeben hat, eingelöst wird durch das Unternehmen. Und da kann ich ganz viel richtig, aber auch ganz viel falsch machen. Und dann geht es darum, Mitarbeitende zu entwickeln und zu binden. Wir schielen ja immer aufs Recruiting und sagen, wir brauchen neue Leute, wir brauchen gute Leute, wir brauchen schnell viele Leute. Was ist mit denen, die ich habe? Und was ist mit den Leuten, die kennen, die ich habe? Also der Mitarbeitende als Markenbotschafter, als Influencer, aber auch als einer, der vielleicht loyal ist und eben nicht nach einem Jahr weiterreist, sondern vielleicht auch mal 2 oder 3 Jahre bleibt. Und selbst bei Exit-Gesprächen kann ich viel lernen über meine Kultur oder über meine Führungskräfte, denn Menschen verlassen bekanntlich ja keine Unternehmen, sondern Führungskräfte. Und das geht weiter und das ist dann auch der letzte Punkt in diesem Lifecycle bis zu den Alumni. Stell dir einfach mal vor, jemand wechselt aus privaten Gründen von Frankfurt nach Hamburg, dann muss der nicht schlecht über das Unternehmen sprechen, bei dem er in Frankfurt gearbeitet hat und trifft vielleicht in Hamburg jemanden, der einen Job in Frankfurt sucht. Also auch die Pflege ehemaliger Mitarbeitender kann gewinnbringend sein.
Ja, ich finde, das macht nochmal sehr, sehr schön deutlich, wie komplex tatsächlich die Arbeit in einer Personalabteilung ist. Wobei das natürlich nicht nur auf die Personalabteilung beschränkt sein sollte, sondern auch Führungskräfte da eben immer eine Verantwortung stehen, wirklich die Mitarbeiter in allen Stadien, egal ob das neue Mitarbeiter sind, langfristige Mitarbeiter oder eben auch welche, die gerade gekündigt haben, wie man eben damit umgehen sollte, ne, um langfristig dem Unternehmen da auch nicht zu schaden. Gut, ja, wir wollen uns ja heute so ein bisschen damit beschäftigen, welche Recruiting-Kanäle gibt es dann aber eigentlich? Und ja, stellt sich natürlich bei der Vielzahl dieser Kanäle die Frage, welche verspricht den größten Erfolg und welche sind auch am beliebtesten? Bevor wir das machen, machen wir eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, wir sind stehen geblieben bei der Frage, welche Recruiting-Kanäle eigentlich die beliebtesten in Deutschland sind. Ich habe uns dazu mal eine Umfrage mitgebracht, die im HR-Report 2024 des Personaldienstleisters Hays veröffentlicht wurde. Die sind nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Jobportale im Internet am häufigsten für die Personalsuche genutzt werden, nämlich von 74% der befragten Unternehmen. Auf Platz 2 folgen eigene Unternehmenskanäle mit 66%, Social-Media-Plattformen mit 55% und dahinter kommen dann noch internes Recruiting, die Nutzung von Printmedien und externe Dienstleister. Ich finde, wenn wir uns jetzt die Umfrage so ein bisschen anschauen, zeigt das ja schon mal, sehr viele Unternehmen nutzen mittlerweile eben den digitalen Raum, um Personal zu gewinnen. Was mich aber interessieren würde, ist, welche Gründe sprechen denn deiner Meinung nach dafür, auch eben die herkömmlichen analogen Methoden weiterhin für Recruiting zu nutzen?
Ich bin natürlich, ich fange anders an. Mit 57 bin ich in einem Alter, ich kenne noch Illustrierte und Plakate und all diese wunderbaren Dinge, die uns im öffentlichen Raum oder im Wartezimmer einer Arztpraxis begegnen. Ich bin so groß geworden. Andererseits kann ich natürlich den digitalen Kanal sehr, sehr viel abgewinnen, weil wir dort eine hohe Transparenz haben mit Blick auf Erfolg. Also was bewirke ich mit meiner Kommunikation in einem Kanal? Wie viel Bewerbungen generiere ich? Wie viel davon setze ich dann auch um in tatsächliche Verträge und so weiter? Ich glaube aber, der Mensch als soziales Wesen ist natürlich digital und analog unterwegs. Wir haben ja so eine durchschnittliche Internetverweildauer bei jungen Menschen von 4 Stunden pro Tag und 2,5 Stunden davon in etwa verbringen sie in den sozialen Medien. Was machen sie denn den Rest? Okay, sie chatten noch ein bisschen, aber sie sind vielleicht im Sportverein, sie treffen sich draußen mit Freunden, sie fahren mit der U- oder S-Bahn irgendwo hin. Und wenn man allein mal bedenkt, dass in Deutschland fast 25 Millionen Menschen Mitglied in Sportvereinen sind, dann leuchtet mir schon ein, warum so ein Sportverein ein guter Touchpoint für einen Recruiter oder für einen Personaler sein kann, um zu sagen, da finde ich doch Leute. Und habe noch eine Zahl mitgebracht, 300.000 Menschen fahren täglich mit dem ICE. Wenn ich jetzt mal mir die Kosten anschaue, was es mich kostet, im ICE komplett sichtbar zu sein, den ganzen Zug zu buchen, das ist gar nicht so viel. Und ich denke, das sind auch interessante Profile, die ich da treffe und interessante Kandidatinnen und Kandidaten. Deswegen glaube ich, die Mischung macht's und das macht's für HR so schwer, weil es natürlich an der Schnittstelle zum Marketing agiert und letztlich die Frage ist, wo kommt das Budget her zur Rekrutierung? Ist das jetzt schon reine HR-Arbeit, reines Recruiting oder ist das schon Marketing, was auf die Marke des Unternehmens einzahlt? Das ist nicht einfach und ein Budget-Euro muss heute auf so viele unterschiedliche Kanäle verteilt werden, dass man dann schon auch mal fragen muss, was ist eigentlich wirklich effizient und worin möchte ich oder kann ich überhaupt mein Geld investieren?
Ja, finde ich auch einen interessanten Gedanken. Gerade wenn man jetzt mit Blick so ein bisschen auf den finanziellen Aspekt schaut und sagt, wir können nicht alle Kanäle bedienen, welche sind dann die richtigen? Und setzt man da vielleicht auf eine interessante Mischung auch aus digitalen oder analogen Kanälen eben. Vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz klären, welche Möglichkeiten es jetzt im analogen Raum überhaupt gibt, Recruiting zu betreiben. Was mir jetzt so mit Blick auf meine Schulzeit zum Beispiel direkt einfällt, sind natürlich die klassischen Jobmessen. Zum Beispiel, wenn es damals um mein Schulpraktikum ging, war das so die klassische Anlaufstelle, wo man dann hingegangen ist, mit Unternehmen auch gesprochen hat. Vielleicht auch noch die klassische Stellenanzeige in der Tageszeitung natürlich. Das war damals ja so der Standard. Oder eben, was du schon gesagt hast, vielleicht auf Plakate oder Flyer zu setzen, die man irgendwie im ICE oder was platziert. Fallen dir noch weitere Möglichkeiten ein und wie effizient, denkst du denn, sind jetzt hier die aufgezählten Kanäle?
Also es gibt ja eine Werbefläche, die deutschlandweit täglich nahezu rund um die Uhr sichtbar ist und das ist der LKW. Ich kann mir sehr gut vorstellen und frage mich, warum das auch nur punktuell passiert, dass der LKW, das Nutzfahrzeug, eine gute Werbefläche ist, um auf die Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen zu gehen. Und dann erleben wir in der Agentur zurzeit eine Renaissance der guten alten Postkarte. Oh. Und ich habe das nicht nur auf der Logimat vielfach gesehen, sondern ich bin kürzlich auch mal auf der Hannover Messe gewesen, die ja nun noch stärker digital ausgerichtet ist und war erstaunt, wie viele Postkarten ich sammeln konnte. Ich habe es auch auf dem Logistics Summit letztes Jahr gesehen, bei einem Logistikdienstleister mittelständig, ganz toll gemacht. Und dieses Haptische ist vielleicht auch was den Menschen in digitalen Zeiten irgendwo wieder was gibt. Und ich bin großer Fan von Out-of-Home-Medien, wie wir das nennen. Ich fahre viel Zug, ich bin viel am Flughafen unterwegs, mich erreichen diese Plakate und Displays. Ich sehe die einfach, wenn ich da unterwegs bin. Vielleicht gucke ich mehr hin als andere, aber ich denke, auch hier die Mischung ist der wichtige Punkt. Und ein Gedanken noch dazu, nur weil ich analog unterwegs bin, ersetze ich damit natürlich nicht das Digital. Im Gegenteil, ich muss es verknüpfen über QR-Codes, über Kampagnen, Internetadressen, schaffe ich sozusagen aus der analogen Welt eine direkte Brücke in die digitale, wo ich dann wieder einen vernünftigen Recruiting-Prozess aufsetzen kann, der mir sozusagen die Bewerbung dann auch wieder in meine digitale Systematik überträgt.
Ich denke, so einer der größten Kontrapunkte für analoges Recruiting ist ja sicherlich schon immer auch so der Kostenfaktor. Ne? Wenn man jetzt Plakate oder Flyer zigfach drucken lässt, gestalten lässt, dass es natürlich deutlich mehr ins Geld geht, als wenn ich jetzt meine Stellenanzeige eben in ein Jobportal poste und sicherlich auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Was ich mich da manchmal so frage, ist, wie effizient ist das Ganze dann tatsächlich? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwie morgens mit der U-Bahn oder S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit, wie sinnvoll ist es dann, wenn ich ein Plakat sehe, das mich irgendwie auf einen Job aufmerksam machen soll, wenn ich gerade im Stress bin, ich muss irgendwo hin, sei es nun eben zur Arbeit oder zu einem Arzttermin oder zu einer Verabredung. Wie offen ist man in so einer Situation tatsächlich über einen Jobwechsel nachzudenken?
Das könnte ich aber für die digitalen Kanäle auch sagen. Also wenn der Feed an dir vorbeirauscht, auf Instagram oder auch auf LinkedIn und du einfach nur so Gedanken verloren da durchschaust, braucht es auch eine Menge, um dich zum Anhalten zu bewegen. Vielleicht geht das ein bisschen schneller. Ich glaube aber auch hier geht es immer ums Ziel. Wenn ich eine Recruiting-Kampagne entwickle und sage, ich brauche 10 Disponenten und 5 Verlader und 17 Berufskraftfahrer, also ich kann ganz klar benennen, was ich brauche und benutze ein Dutzend Kanäle, 5 analoge und 7 digitale, dann kann ich natürlich genau prüfen, ob und wie ich meine Ziele erreiche und kann nachsteuern. Es ist ja nicht so, dass ich eine Entscheidung, die ich mal treffe, dass die unwiderruflich ist, sondern ich muss lernen, womit ich meiner Zielgruppe entgegentrete, wo ich etwas bewirke, wo ich etwas auslöse. Und das tun wir viel zu wenig. Wir sind gewohnt, Maßnahmen zu entwickeln, Kampagnen zu entwickeln, ziehen die durch und dann reiten wir weiter zur nächsten und dann kommt schon wieder eine Messe und dann kommt ein Mailing und wir hecheln sozusagen durch die Kommunikationsgalaxie. Und ich finde es viel wichtiger, mal genauer zu verstehen, was bewirken wir damit, was lösen wir aus und dahin zu gucken und zu sagen, der Post hat jetzt 17 Likes gebracht und der 77, was könnte da der Grund sein? Ob ich vielleicht auch ein Muster erkenne und sage, gut, mit diesem Plakatmotiv haben wir 10 Bewerbungen generiert und mit dem eben 17. Also da genauer hinzuschauen. Viel mehr Analyse und kritische Reflexion dessen, was wir tun und nicht immer von Maßnahme zu Maßnahme weiterreiten.
Ja, finde ich auch nochmal einen sehr schönen Punkt, dass man eben einmal den Mut braucht, verschiedene Dinge auszuprobieren, aber dann eben auch zu schauen, ja, wie sehen denn die Zahlen eigentlich aus? Also was hat mir das gebracht? Ist das die richtige Methode gewesen oder muss man eben nächstes Mal dann doch eine andere ausprobieren? Das Thema Zielgruppe klang eben auch sehr schön an. Ich glaube, das ist eigentlich heute fast mit einer der zentralsten Punkte ja auch, dass man immer schauen muss, wen will ich denn eigentlich erreichen? Welche Altersgruppe will ich erreichen? Welche Art von Mensch will ich erreichen? Wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, wir kommen aus 2 unterschiedlichen Generationen, was ich für dieses Gespräch total spannend finde. Was sind denn deine Erfahrungen auch so mit Recruiting? Also welche Art des Recruitings spricht dich ganz persönlich an. Was findest du interessant und wo würdest du sagen, das könnte vielleicht auch bei dir funktionieren?
Ich glaube, bei der Privatperson Uwe Berndt und bei dem Agenturinhaber Uwe Berndt würde LinkedIn funktionieren. Da reagiere ich sehr stark drauf. Umgekehrt gucke ich natürlich auch, wenn wir Kolleginnen und Kollegen suchen, wer Open to Work ist. Das ist ja ein ganz probates Mittel. Und ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen. Ich reagiere sehr stark auf toll gemachte Plakate und Displays. Das erreicht mich einfach. Ich bin ein großer Freund von Ästhetik, von guter Gestaltung. Damit kriegt man mich sozusagen. Und als Vielreisender sind die Orte, an denen man mich kriegt, dann logischerweise Bahnhöfe, Flughäfen und Raststätten. Ich habe vor Jahren mal eine Verkaufsleiterin von der Airline kennengelernt und die hatten so einen Versuch, dass sie auf die Kopfstützen irgendwie Werbung drucken wollten und das kam bei den Kunden überhaupt nicht gut an, weil sie sagten, ich zahle doch schon fürs Ticket, jetzt muss ich mir auch noch Werbung angucken, die ich nicht will. Also man darf auch experimentieren, auch als Personalabteilung, aber man sollte schon auch ein Stück den Mainstream bedienen, weil er einfach durch Zahlen belegt, dass er Ziele erreichen kann.
Das war ja ein sehr schönes Beispiel gerade, weil es ja nochmal zeigt, Menschen nehmen Werbung gerne mal als sehr großen Störfaktor wahr. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man abends eine Fernsehsendung schauen will und zum 10. Mal kommen dann die gleichen Werbespots, man fühlt sich genervt. Ich glaube, das ist auch für viele Unternehmen dann die große Herausforderung, ne?
Absolut.
Recruiting so zu betreiben, dass einem, ja, dass man den Leuten hier nicht direkt auf die Nerven geht.
Das ist genauso. Ich will jetzt die Sofaabende mit meiner Frau hier ausbreiten, aber ich habe schon Schwierigkeiten, sozusagen nicht öffentlich-rechtliche Sender zu kommen, weil sie sagt, diese Werbung will ich nicht haben, ich will irgendwie den Tatort durchgucken. Aber das nur so als kleiner Sidestep. Tatsächlich ist es so, ich glaube, Menschen lassen sich von guten Geschichten faszinieren und von gut erzählten Geschichten. Und das hat für mich mit Relevanz zu tun. Ich glaube, dass solche Gemeinplätze oder solche kategorischen Aussagen, Werbung im Allgemeinen nervt oder der Film darf nicht länger als 3:30 sein, so nicht stimmen. Sondern wenn mich ein Thema interessiert, ich fahre in Urlaub, ich fliege nach Sardinien, ich möchte mich mit dem Land beschäftigen und dann gucke ich mir eben die 45 oder die 90 Minuten Reisebericht an. Wenn ich aber nicht nach Paris will, gucke ich mir nicht mal 5 Minuten davon an. Also ich glaube, wir müssen genauer hinschauen, was die Zielgruppe will. Und dabei helfen uns ja Tools wie Personas oder die wirkliche Auseinandersetzung mit den Kommunikationspräferenzen der Menschen, die wir erreichen wollen. Das klingt für uns Kommunikatoren oft zu analytisch oder zu technisch. Aber ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen verstehen, was die Zielgruppe will. Wir müssen diese Zahlen deuten können, damit unsere Kommunikation auch erfolgreich ist.
Absolut. Und gerade wenn man sich die verschiedenen Zielgruppen anguckt, wird dann ja auch sehr schön deutlich, dass eben auch im digitalen Zeitalter analoge Recruiting-Möglichkeiten noch ihre Berechtigung haben können. Und das ist ja auch schon mal an sich eine schöne Feststellung. Vorhin in den Umfrageergebnissen haben wir allerdings rausgehört, der digitale Raum bietet sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auch Personal anzuwerben. Was ich mich da manchmal frage ist, wie sieht's denn mit der klassischen Stellenanzeige eigentlich aus? Ist das noch modern oder sollten Unternehmen komplett darauf verzichten? Beziehungsweise wie muss so eine Stellenanzeige heutzutage gestaltet sein?
Ich war im Auftrag der Wirtschaftsmacher oder im Namen der Wirtschaftsmacher jetzt auf 2 Personalmessen, auf der Zukunft Personal. Und da stellen Unternehmen aus, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, wie sieht so eine Stellenanzeige aus. Und auch hier gibt es kein Wahr und Falsch. Dadurch, dass wir uns im digitalen Raum bewegen, ist es natürlich ein guter Mix. Das heißt, Bewegtbild kommt sehr gut an beispielsweise. Dann ein sehr einfacher Bewerbungsprozess, der von der Stellenanzeige ausgeht. Ich muss im Grunde mit einem Klick meine Bewerbungsunterlagen hochladen können. Es gibt Belege dafür, dass die Leute bei 2-3 Klicks sofort die Plattform verlassen. Wir reden jetzt hier auch über digitale Stellenanzeigen. Bei den analogen geht es wieder um die gut erzählte Geschichte und um den Nutzen, den ich da beschreibe. Also wenn du zu uns kommst, was bekommst du dann von uns als mitarbeitende Mitarbeiter? Und ja, das heißt auch, one size fits all funktioniert nicht. Es hängt vom Unternehmen ab, es hängt von der Position ab, in welcher Gehaltsklasse bewege ich mich. Es gab mal so eine Phase, da war Hashtag gerne per Du angesagt. Ja. Ist es vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob ich einen 57-jährigen Chefcontroller duzen würde in meiner Anzeige. Ich würde es lieber lassen. Also genau hingucken, wen brauche ich und wie ticken diese Menschen, was ist ihnen wichtig. Es hat auch was mit Respekt im Übrigen zu tun und dann zu überlegen, was sind meine Inhalte und wie vermittle ich die?
Es klingt auf jeden Fall schon mal so, dass man als Mitarbeiter in der Personalabteilung eine große Kompetenz auch für Menschen irgendwie haben muss. Ne? Menschen zu verstehen, sich in Menschen unterschiedlicher Altersgruppen auch reinversetzen zu können, um eben dann entscheiden zu können, wie spreche ich diese Menschen an, wo spreche ich sie an. Und sich vielleicht tatsächlich so weit da reinsetzen zu können, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt vielleicht eine Studentin bin, die einen Werkstudentenjob sucht, wo würde ich gucken erstmal, auf welchen Kanälen, was wäre da für mich relevant? Aber auch, wie würde ich als junger Mensch eben angesprochen werden wollen?
Das Zauberwort für mich heißt Perspektivenwechsel. Genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast, mich in andere hineinzuversetzen, und zwar die, für die ich kommuniziere. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und frage, was hindert uns denn daran, diese Leute auch direkt zu fragen? Und ich beobachte immer wieder, wie oft Mitarbeitendenbefragungen ein rotes Tuch sind und dann kommen die Ergebnisse und dann ahnt man schon, die sind nicht so optimal. Dann überlegt man sich Strategien, wie man die kommuniziert, weil man ja nicht sagen möchte, dass sie nicht so optimal waren. Halte ich für grundfalsch. Die Kultur eines Unternehmens wird jeden Tag neu geprägt von Führungskräften, von allen Menschen, die da arbeiten, aber auch von den Kunden. Und das sind Realitäten. Und wir kommunizieren in realen Welten. Alles, was ich konstruiere, was sozusagen Kulissenschieberei gleichkommt, das kann nicht funktionieren. Das ist nicht glaubwürdig. Und ich wollte auch in so einem Unternehmen nicht arbeiten, das mir etwas vorgaukelt, was es nicht leisten kann. Und meine Erfahrung ist, wir machen ja häufig auch vertrauliche Mitarbeiterbefragungen, wo wir einfach mal so ein Dutzend Leute fragen, wie geht's dir hier, was fällt dir auf, was ist dir wichtig? Die freuen sich. Die freuen sich, dass sie ihre Meinung äußern dürfen, ohne dass ihr Job auf dem Spiel steht. Und sie versprechen sich davon natürlich auch gehört zu werden. Das heißt, die Unternehmen kommen auch ein Stück Lieferverpflichtung. Aber es hat immer dazu geführt, dass wir wussten, in welche Richtung Kommunikation mutmaßlich Erfolg haben wird. Mhm. Und vielleicht ein Gedanken noch, den ich auch tagtäglich bewege in meinem Kopf oder in unserem Team. Gute Kommunikation ersetzt keine Führung. Und da sind wir bei einem ganz großen Thema. Dazu könntest du mal einen eigenen Podcast machen zum Thema Leadership oder agile Führung. Das ist ein so großes Feld und viele verstecken sich hinter der Kommunikation und sagen, na ja, im Recruiting, die Kampagne hat nichts gebracht. Es hat sich ja kaum jemand beworben und verkennen ihren eigenen Anteil daran. Und dafür möchte ich auch nochmal ausdrücklich werben, dass man hier Kommunikation nicht eine Rolle überstülpt, die sie gar nicht leisten kann, nämlich Führung ersetzen.
Ja, das Thema setze ich auf jeden Fall gerne mit auf die Podcast-Planung.
Das freut mich sehr, liebe Amelie.
Ich finde es auch schön, dass also das Thema Generationsaustausch wieder mit einklingt, dass man quasi den Mut haben sollte, auch auf Mitarbeitende anderer Generationen zuzugehen und einfach mal zu fragen, was spricht dich denn an, um irgendwie zu verstehen, um mal irgendwie aus der eigenen Haut auch rauszukommen. Weil oft ist es ja so, so sehr man es auch versucht, man kann sich nicht immer in alle Menschen hineinversetzen, weil man einem da einfach irgendwie der Horizont dann vielleicht teilweise zu fehlt. Und da hilft es sicherlich einfach mal, ja, zu fragen so, hey, wie bist du eigentlich konkret auf unseren Job hier aufmerksam geworden? Was hat dich angesprochen? Was hätten wir auch besser machen können? Was hat dich gestört? Und ich glaube, dass da dann ja alle Beteiligten nochmal sehr, sehr viel auch voneinander lernen können.
Das glaube ich auch. Und ich würde hier sogar auch nochmal hinzufügen, dass die Logistik da vielleicht besonders große Herausforderungen hat. Denn wenn wir uns so landläufig die Jugendstudien mal angucken oder die Allerweltsbücher über die Generation Z, diese pauschalen Urteile über ganze Generationen, über Hunderttausende oder Millionen von Menschen, glaube ich auch hier, dass die Wirklichkeit uns was anderes lehrt. Und wenn ich in der Logistik arbeite und bin im gewerblichen Bereich tätig, habe ich eine körperliche Arbeit. Punkt. Und ich verlade oder entlade Fahrzeuge. Punkt. Und das ist anstrengend. Und das zu verschweigen und so zu tun, als schweben die Güter dann auf die Laderampe und so weiter, das funktioniert einfach nicht. Ich finde, das Kind beim Namen zu nennen, viel ehrlicher und glaubwürdiger, als das Schaufenster schrill zu dekorieren und innen drin ist es dann grau und muffig. Und das bedeutet wieder Perspektivwechsel. Und dazu kommt, dass wir gerade im gewerblichen Bereich auch einen sehr hohen Anteil an Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund haben. Das führt mich zum Thema Respekt. Ich habe eine Mitarbeiter-App, ich habe ein Mitarbeitendenportal. In welcher Sprache kommuniziere ich da eigentlich? Nehme ich da Deutsch und Englisch, weil das irgendwie landläufig ist? Oder habe ich eben von allen meinen Mitarbeitenden letztlich auch irgendwo Angebote in der Landessprache? Und das sind ganz viele kleine Puzzleteile, die Komplexität natürlich erhöhen und die wir über diesen Employee Lifecycle ganz gut abbilden, weil wir da nichts vergessen.
Ja, es knüpft nochmal sehr schön am Anfang unseres Gesprächs an, wo wir auch schon festgestellt haben, wie viel erstmal hinter den Kulissen eines Unternehmens passieren muss, bevor man überhaupt nach außen hin auch attraktiv wirken kann. Und da spielen ja diese ganzen Faktoren auf jeden Fall mit rein. Ne? Fühlen sich alle angesprochen? Kommuniziert man in allen notwendigen Sprachen auch, damit sich jeder angesprochen fühlt? Und eben auch, dass ein Berufsbild authentisch vermittelt wird und man nicht etwas verspricht oder darstellt, was der Beruf eigentlich gar nicht ist. Und das führt mich noch so ein bisschen zu unserem letzten Diskussionspunkt heute, bevor wir so langsam dann zum Ende kommen. Das ist für mich das Thema Social Media Recruiting auf jeden Fall, das ja immer mehr an Fahrt auch gewinnt. Immer mehr Unternehmen versuchen, sich auf Plattformen irgendwie zu positionieren und probieren da ganz verschiedene Dinge aus. Welches Potenzial siehst du ganz persönlich in den Social Media Kanälen?
Ich sehe da ein ganz großes, weil sie auch Realität sind. Und auch hier gilt, die Nutzerzahlen steigen, die Verweildauer auf den Kanälen steigt. Und ich kann hier nur mein eigenes Verhalten auf LinkedIn beobachten. Ich gucke da genau hin, wenn ich jemanden suche, wer auch offen ist für eine neue Position. Und ich glaube, dass dieser TikTok-Hype, der uns gerade umschwirrt mit Blick auf die Gewinnung von Auszubildenden, absolut erfolgreich ist. Ich weiß von vielen Unternehmen, die ihre Bewerberzahlen deutlich steigern konnten. Und nur, weil ich das persönlich vielleicht nicht gut finde oder ich selber mich dort nicht in dieser Intensität bewege, ist es nicht falsch. Sondern wir müssen eben gucken, womit rufe ich Resonanz hervor. Und ich denke, dass gerade die Socials bei einer jüngeren Zielgruppe ein ganz, ganz wichtiger Recruiting-Kanal sind, wenn das, was da passiert, zielgruppengerecht aufbereitet ist. Wir kommen immer wieder an denselben Punkt, liebe
Amelie. Ja, absolut. Es ist immer das gleiche Buzzword, das uns hier heute in den Mund kommt. Ja, das ist schon sehr schön gesagt. Das ist ja auch wieder genau dieser Punkt. Man muss dahin gehen, wo die Zielgruppe ist. Auch wenn man selber vielleicht sich auf so einem bestimmten Kanal nicht so ganz wohlfühlt. Ne? Ich weiß, dass TikTok für viele ist absolutes Neuland. Aber die jungen Menschen, die bewegen sich nun mal genau da. Deswegen finde ich es auch mutig, dass immer mehr Unternehmen sagen, komm, wir versuchen es jetzt einfach mal. Solange man sich natürlich eben bewusst darüber macht, was ist das für ein Kanal, was kommt auf so einem Kanal gut an oder eben auch nicht so gut an. Und ich finde, da ist gerade TikTok eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil ich da immer mehr sehe, dass Unternehmen gar nicht direkt versuchen zu sagen, wir suchen Mitarbeiter, bewirb dich, das ist der Job, sondern sie versuchen eher, ihre Mitarbeitenden zu bewegen, in oft humorvollen Clips ihren Job so ein bisschen, ihren Joballtag eigentlich darzustellen. Irgendwie, ich weiß nicht, sie zeigen sich mit Kollegen, sie machen Challenges, sie versuchen irgendwie einfach auf humorvolle Art Leute zu unterhalten, ohne dann am Ende zu sagen, hier bewirb dich bei uns, hier ist die Mailadresse, das wollen sie gar nicht. Sondern sie wollen in erster Linie eben Employer Branding betreiben. Sie wollen zeigen, guck mal, wir haben ein richtig cooles Team, wir lachen viel zusammen, wir sitzen nicht immer nur an den Schreibtischen, alle arbeiten konzentriert, sondern das sind wirklich echte, authentische, nette Menschen, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte. Das ist ein Unternehmen, das sagt, wir möchten im digitalen Raum irgendwie auch was bewegen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass dann viele junge Menschen sagen, ja, guck mal, für so einen Arbeitgeber würde ich gerne arbeiten. Oder wenn sich der Chef in so einem TikTok-Video persönlich zeigt, dass man irgendwie das Gefühl bekommt, das ist irgendwie ein sympathischer Mensch, der scheint irgendwie auch als Chef dann irgendwie sympathisch und gut zu funktionieren. Und ja, finde ich irgendwie nochmal eine total neue Methode, Recruiting zu denken.
Absolut. Und so begeistert, wie du gerade bist, das hört man ja und das ist auch genau richtig so, so geht mir das auch. Und das hat aber für uns Agenturen auch nochmal eine andere Herausforderung. Zum einen ist es so, du hast gerade von bewerblich hier und so weiter gesprochen, die Studien belegen ja, die Leute haben keine Lust, den Kanal zu verlassen.
Genau.
Wenn die mal auf TikTok sind, dann bleiben die da auch. Das heißt, dieser Weg raus ist extrem schwierig. Aber was danach passiert, wenn ich eben diesen von dir beschriebenen Eindruck gewonnen habe, cooler Chef, coole Leute, cooler Laden, das muss ich dann organisieren außerhalb dieses Kanals. Und der zweite Punkt ist Authentizität und damit Glaubwürdigkeit. Versuche ich irgendwie zu sein oder bin ich es tatsächlich? Und wir Agenturen werden ja immer im Rat gefragt oder auch darum gebeten, Konzepte zu entwickeln. Und wir haben uns entschieden, dass wir gerade beim Thema TikTok auf gar keinen Fall irgendeine Form von Produktion eingreifen, sondern das müssen die Menschen aus dem Unternehmen machen. Wir können coachen, wir können anleiten, aber nicht zu viel, sondern diese Eigendynamik und das, was entsteht, weil Menschen tun, was sie vielleicht gerne tun, für ihr Unternehmen im Übrigen, da möchte ich auch nochmal erwähnen, das muss ja keiner tun. Also wer das macht, der findet seinen Laden schon auch cool und macht es deswegen, finde ich wichtig, da lange Leine zu lassen und den Mut, du hast es Mut genannt, ich teile diese Einschätzung zu haben, auch mal einen Kontrollverlust in Kauf zu nehmen. Und zu sagen, da weiß ich jetzt nicht, was der da erzählt demnächst in dem Clip, aber es wird schon irgendwie gut sein für uns. Und genau mit der Haltung müssen wir an solche Themen rangehen.
Absolut. Ich finde, das zeugt ja auch nochmal von Vertrauen den eigenen Mitarbeitern gegenüber, wenn man sagt, ich will diesen Clip vorher gar nicht sehen. Ich will da kein Mitspracherecht haben. Ich vertraue dir, dass du weißt, wie unser Unternehmen nach außen hin gut dargestellt werden kann, weil du gerne für dieses Unternehmen arbeitest. Und natürlich gehört dazu auch zu respektieren, dass nicht jeder Mitarbeiter vor die Kamera möchte. Nicht jeder Mitarbeiter sagt, oh, ich habe jetzt hier Lust, mich in einem TikTok-Video zu zeigen. Oder irgendwie auch mal was, weiß ich nicht, vielleicht so einen TikTok-Tanz mitzumachen, sich da so ein bisschen vielleicht auch zu blamieren, dass natürlich auch Mitarbeiter sagen, du, für mich ist das nichts, auch wenn ich es toll finde, dass man das natürlich genauso respektiert.
Ganz genau, das gehört dazu, zum Spiel sozusagen.
Ja, ich finde, das ist eine super spannende Diskussion. Ich glaube, wir könnten hier die Podcast-Folge glatt noch verdoppeln, eigentlich vom Inhalt her. Trotzdem müssen wir so langsam zum Ende kommen. Was mich jetzt am meisten interessiert ist, was hast du heute aus unserem Gespräch mitgenommen? Gibt es da irgendwie einen zentralen Aspekt, von dem du sagst, das hat mich nochmal irgendwie zum Nachdenken angeregt? Oder vielleicht auch einen Aspekt, von dem du sagst, der ist mir hier zu kurz gekommen, den möchte ich hier nochmal ansprechen?
Also ein ganz wichtiger Punkt oder anders. Ich halte fest, die Komplexität ist die Realität, in der wir leben, in der HR-Abteilung leben, in der sich Recruiting irgendwo einsortieren muss. Ich glaube, die Gewissheit darüber, die müssen wir noch intensiver verbreiten und kommunizieren. Und der zweite Punkt ist für mich persönlich die Aufwertung der Rolle von HR, von Personalentwicklung in Logistikunternehmen, da wirklich zu akzeptieren, dass ich im Management auch beraten werden kann, sofern die Kompetenzen natürlich vorhanden sind und da eine gewisse Offenheit herrscht, HR als Businesspartner zu etablieren und zu entwickeln. Das sind so die beiden Punkte. Was mir aber auch nochmal klar geworden ist, der wirtschaftliche Teil all dessen, also wenn ich für Recruiting einfach eine bestimmte Budgetsumme zur Verfügung habe, dieses Orchestrieren der Kommunikation, das ist echt eine Herkulesaufgabe. Und da fällt mir sofort so ein Dashboard-Denken ein, eben wirklich zu überlegen, wie erfolgreich bin ich auf welchen Kanälen, wo muss ich nachladen, wo gehe ich eher ein Stückchen raus, mit welchen Geschichten habe ich Erfolg. Das sind so meine drei Kernpunkte, also Orchestrieren, Akzeptieren von Komplexität und die Aufwertung von HR in Unternehmen.
Ja, ist auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Was mir auch im Kopf geblieben ist, jetzt mal so dieser, um das Buzzword wieder aufzugreifen, dieser ganz klare Satz, geh dahin, wo deine Zielgruppe ist, versetz dich in deine Zielgruppe hinein. Ich glaube, das hilft schon mal sehr, sehr viel weiter, wenn man so ein bisschen in diesem Dschungel aus Recruiting-Kanälen feststeckt und einfach nicht mehr so richtig weiß, wo vorne und wo hinten ist und wo man irgendwie anfangen soll. Dass man einfach mal versucht, sich einem hineinzuversetzen und sich fragt, wen will ich eigentlich erreichen und wie kann ich das machen? Ja, gut.
Super.
Ich würde sagen, dann sind wir heute jetzt hier am Ende angekommen.
Leider schon durch.
Ja, absolut. Die Zeit ist mal wieder verflogen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank auch an alle, die bis hierhin dabei geblieben sind. Ich hoffe, dass ihr auch was aus unserem Gespräch heute mitgenommen habt. Und ganz, ganz lieben Dank an dich, lieber Uwe, dass du heute hergekommen bist. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft nochmal anknüpfen können. Und ja, bin sehr gespannt, wie sich das ganze Thema HR dann auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt.
Danke für die Einladung, Amelie, und es war mir ein Fest.
Mir auch, dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.